Willkommen zur 36. Folge von Stressfrei Immobilien verkaufen und kaufen von Visalo Immobilien. Heute haben wir Martina Amon als Gast. Die Fachanwältin für Familienrecht beschäftigt sich intensiv mit Trennung und Scheidungen. Sie verrät uns heute einige Tipps rund um das Thema Immobilien nach der Trennung und zeigt auf, wie man die Angelegenheit am besten angeht. Wie gewohnt geht es los nach dem Intro.
Stressfrei Immobilien verkaufen und kaufen. Der Podcast von Visalo Immobilien mit Philipp Hildebrand.
Hallo Martina, schön, dass du heute uns beim Podcast für einige Fragen rund um das Thema Scheidung und Immobilien zur Verfügung stehst.
Ja, Philipp, danke für die Einladung.
Vielleicht magst du dich einmal für unsere Zuhörer einmal vorstellen.
Also, ich bin seit 25 Jahren Fachanwältin für Familienrecht mit einer Kanzlei in München. Ich bin Mediatorin, selber geschieden, Mutter von 2 Kindern und seit einiger Zeit eben auch auf Instagram aktiv rund um das Thema Trennung und Scheidung.
Dann bist du, glaube ich, der richtige Ansprechpartner für den Themenkomplex und dann können wir direkt loslegen. Wie wird eine Immobilie bei der Trennung aufgeteilt?
Also das Wichtige ist, oder wo oft Missverständnisse sind, ist einmal zu differenzieren zwischen dem Eigentum an der Immobilie und der Nutzung. Wenn ich verheiratete Eltern oder Eheleute habe, dann ist es immer egal, wem die Immobilie gehört, die sogenannte Ehewohnung, das steht im Gesetz, also damit ist auch das Haus gemeint. Und damit ist es ein besonderer Schutzraum im Grunde genommen. Das heißt, auch bei einer Trennung kann ich mir zum Beispiel, wenn ich jetzt die Ehefrau bin und diejenige bin, die die Kinder betreut, diese Immobilie zur Nutzung zuweisen lassen, zumindest bis zur Scheidung, auch wenn sie mir nicht gehört. Aha. Das ist also eine Besonderheit, die viele nicht wissen. Aber ich denke, das ist eine sehr wichtige Information, weil es ja doch der Ort ist, an dem die Familie gelebt hat. Ja. Und ansonsten, wenn es eine gemeinsame Immobilie gibt, ich meine gerade in Ballungsräumen, der Mietdruck ist hoch, ist es eigentlich immer sinnvoll, eine Lösung zu finden, die erst einmal das Eigentum bewahrt und nicht zerschlägt. Das ist eigentlich immer so mein Rat. Gerade in der ersten Phase, bis sich mal alles beruhigt hat, bis vielleicht das Trennungsjahr rum ist, bis man auch so ein bisschen einen Plan hat für das künftige Leben, für die Familie.
Dass beide Seiten irgendwie wissen, wer hatte eventuell Interesse, ist das überhaupt machbar, dass man die
genau,
Zeit das
richtig, doch... Richtig, das hat ganz viel damit zu tun, was können wir uns leisten, können wir uns 2 Wohnsitze leisten, wie wollen wir es finanziell gestalten? Und da denke ich, ist Fachwissen auch ganz entscheidend, einfach so eine Perspektive von außen auch.
Das ist, glaube ich, auch eine wichtige Frage im Zusammenhang. Wem gehört das Haus nach der Scheidung?
Genau, also wir unterscheiden juristisch zwischen der Trennungszeit. Da denken viele oft, es ist nur das Trennungsjahr. Das ist es aber nicht, die Trennungszeit geht bis zur Scheidung und das können mehrere Jahre sein, wenn es sehr streitig ist. Und dann haben wir die nacheheliche Zeit. Also ich kann mir auch nachehelich, selbst wenn die Immobilie mir nicht gehört, die für eine gewisse Zeit zur Nutzung auch zuweisen lassen. Trotzdem ist da auch immer mein Rat, die Dinge konstruktiv anzugehen und nicht zu verzögern oder zu verschieben, sondern sich einfach zu überlegen, wie wollen wir uns wirtschaftlich aufstellen nach der Scheidung. Grundsätzlich ist es so, dass es bei Eigentümern immer nur auf die Miteigentumsverhältnisse drauf ankommt, ja, und dass der Richter auch anlässlich der Scheidung zum Beispiel noch nicht mal verlangt, dass man eine Lösung zur Immobilie hat, weil das nicht der klassische Kernbereich ist. Die Immobilie. Ja, also der Richter hat damit eigentlich überhaupt nichts zu tun am Familiengericht außerhalb der Nutzung. Über die Nutzung kann er entscheiden, über das Eigentum entscheidet er nicht. Und auch da haben wir oft eben eine Verzahnung, wenn ich mietfrei in der eigenen Immobilie wohne oder die gehört mir hälftig mit meinem Ehepartner, kann darüber zum Beispiel auch viel Unterhalt abgedeckt werden, weil eben die Mietkosten gespart werden, weil zumindest einer der Ehegatten nach wie vor mietfrei wohnt in der Immobilie. Deswegen ist auch da immer mein Rat, sich einen langfristigen Plan zu machen, sich langfristig zu überlegen, haben wir noch kleine Kinder, nutzen wir die Immobilie zum Beispiel zumindest bis zum Ende des Kindergartens oder Ende der Grundschule der Kinder und oft ist ja dann auch ein räumlicher Wechsel verbunden oder die weiterführende Schule irgendwo anders im Stadtviertel gelegen, dass man vielleicht auch umzieht. Aber grundsätzlich gibt es noch nicht mal eine Verpflichtung, die Immobilie zu verkaufen anlässlich der Scheidung oder so. Also man kann die ohne weiteres auch behalten über eine Trennung und Scheidung hinaus.
Ja, macht bestimmt in vielen Fällen auch Sinn.
Ja, manchmal ist es halt finanziell nicht zu machen, weil zum Beispiel ein Ehepartner sagt, ich möchte das Kapital haben, was in der Immobilie gebunden ist. Und dann ist eigentlich immer mein Rat, und da kommt Ihr Makler eigentlich ins Spiel, sich mal mit einem oder auch mehreren Maklern zusammenzusetzen und einfach mal zu prüfen, was ist die Immobilie dann wert?
Welchen
Auch
Preis
mal
kann
zu
man da wirklich
überprüfen.
erzielen, ne?
Genau. Weil da ist auch, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, ein sehr großer Unterschied, ob ich eine Immobilie von einem Sachverständigen bewerten lasse oder von einem Makler bewerten lasse. Deswegen ist mein Tipp oft, je nachdem, wen ich vertrete, wenn ich den vertrete, der die Immobilie übernehmen will, rate ich eher zum Sachverständigen, weil er die niedriger einpreist. Wenn ich denjenigen vertrete, der verkaufen will, dann sage ich eigentlich immer, gehen Sie zum Makler, da kriegen Sie mehr dafür.
Stimmt.
Also so, ohne jetzt pauschal zu sein, aber das ist einfach meine
Ja,
Erfahrung.
ist ja definitiv so, ja. Was sollte man aus deiner Sicht bei Ehescheidung mit gemeinsamer Ehe beachten? Also, oder ist das das, was du schon gesagt hast, dass man eben einfach die
Ja, das
langfristige
ist das,
Lösung?
was ich gesagt habe. Also ich glaube, was den wenigsten Leuten klar ist, ist, dass quasi jetzt mal bei Otto Normalverbraucher sozusagen, ist die Immobilie die größte Lebensarbeitsleistung. Ja, das sieht anders aus, wenn ich Unternehmer habe. Da habe ich meistens das Unternehmen als größten Asset, aber für den Angestellten, für den Handwerker ist eigentlich die Immobilie, die in der Ehe erschaffen wurde und damit auch für den Ehepartner, das größte Vermögensgut, mit dem man sehr sorgfältig umgehen sollte. Und da, ehrlich gesagt, ist auch meine Erfahrung, Makler, die große Erfahrung haben mit Immobilien in der Trennung, sind eine ganz wertvolle Ressource für die Eheleute auch. Ja, auch sich wirklich zu überlegen, wie viel Preis kann ich erzielen, wem biete ich es an. Auch so Sachen wie, ich räume es noch nicht leer, weil es dann einfach noch nicht so gut ausschaut. Hatte ich mal in einer großen Villa in Starnberg, die haben die komplett leer geräumt und dann haben sie wieder reingeräumt mit IKEA-Möbeln, damit das waren irgendwie 400 Quadratmeter, so eine Jugendstilvilla, damit die wieder bespielt wird, damit es irgendwie lebendig ist. Ja. Ansonsten, weil eben größter Vermögenswert in der Ehezeit, die meisten sind ja, wenn sie sich trennen und scheiden, so um die 40 oder Mitte 40. Man kann einfach nicht davon ausgehen, dass man dasselbe nochmal erwirtschaften wird. Und deswegen sage ich immer, sehr sorgfältig damit umgehen. Wenn verkauft werden muss, ist eigentlich gerade auch an den finanziell Schwächeren bei mir sehr häufig der Rat, sich wieder eine Immobilie zu verkaufen, zu kaufen mit dem Erlös, den ich getätigt habe, weil da meine Erfahrung ist, Bargeld hat nicht die Substanz, wie wenn ich es dann nochmal in eine Immobilie stecke. Ja. Und was natürlich im Moment ein riesiger Shift ist, ist diese Änderung des Zinsniveaus. Die letzten 10 Jahre hatte ich oft auch Ehefrauen mit dem geringeren Einkommen oder mit Teilzeiteinkommen, die Immobilienvermögen übernehmen konnten vom anderen Ehegatten. Das wird jetzt schwierig. Das heißt, generell habe ich eben die Möglichkeit, ich kann das Objekt frei am Markt verkaufen an einen fremden Dritten. Ich habe aber auch die Möglichkeit, eben eine Hälfte vom anderen Ehegatten abzukaufen. Und natürlich nimmt man da in der Regel auch den Marktwert. Man will ja nicht unterm Preis
Ja.
verkaufen, sondern will ja möglichst viel erzielen, ja. Und auch da kommen für mich ehrlich gesagt die Makler wieder ins Spiel, dass ich sage, sind Sie da ehrlich, sind Sie transparent? Fragen Sie, was würden Sie auf dem freien Markt erzielen können? Zahlen Sie ruhig eine Pauschale dafür, dass Sie das machen. Sie nehmen ja da auch eine Dienstleistung in Anspruch. Aber Sie kriegen in der Regel schneller einen Preis und mit mehr Gespür für den Markt, ist immer so mein Eindruck.
Ist wahrscheinlich auch eine
Ja.
schwierige Sache insgesamt, also zumindest haben wir das bisher so erlebt, dass die beiden Parteien quasi auch davon überzeugt sind, dass das ein fairer Deal ist, dann im Endeffekt.
Ja, absolut.
Denn das
Es
ist ja
sind
häufig
einfach
so,
Laien.
dass, ja, und dass
Ja.
das eine, wenn der Partner sagt, das ist ja, der verkauft das jetzt unter Wert, oder kauft es unter Wert vor, und ich bin jetzt hier der Depp, der meine Immobilie teilweise verschenkt an meinen Ex-Partner,
Ja,
ist ja
genau.
immer ein schwieriges Thema. Und wenn man da neutrale Dritte reinholt, für die beide natürlich, oder die beide von beiden abgesegnet sein sollten irgendwie, dann kann das so eine andere Ebene da reinziehen.
Ja, und ehrlich gesagt, diese Ebene ist sehr wichtig, weil ich immer wieder erlebe, oder ich glaube, das ist einfach menschlich, das hat nicht so mit Scheidungskandidaten zu tun, sondern ich schätze immer die eigene Immobilie höher ein als ein fremder Dritter. Also das erlebe ich immer wieder. Ich sage dann schon immer, weil dann es auch so heißt, ja, wir haben renoviert und wir haben, ich sage immer, ja, aber nur weil sie da goldene Wasserhähne einbauen, wirkt sich das nicht auf den Wert der Immobilie aus.
Nee, das
Ja.
stimmt.
Also das ist dann
Emotional ist der
auch
Wert meistens um ein
richtig.
Vielfaches höher, ja.
Genau,
Und dann
genau.
haben Sie
Und
noch
das ist.
irgendeinen Verkauf aus der Nachbarschaft gehört, den es
Ja,
vielleicht noch nicht
genau.
mehr wirklich gegeben hat, aber dann sind wir ganz
Ja,
anders
genau.
unterwegs. Ja.
Oder der getürkt ist.
Ja.
Das kann nämlich auch sein, dass der Nachbar sich mit irgendwas brüsten will, was er nie gekriegt hat. Ja. Aber es ist ganz kritisch, weil ja, da kann man gar nicht oft genug davor warnen oder sensibilisieren, weil die Leute sind natürlich irgendwo auch in einer außergewöhnlichen Lebenssituation, sind in der Krise und sollen dann wirtschaftlich wichtige Entscheidungen treffen. Da ist es so wichtig, einen guten Makler an der Seite zu haben. Ja.
Ja, da hast du recht. Welche Unterschiede gibt es bei verheirateten und unverheirateten Paaren?
Ja, bei Verheirateten ist ganz wichtig zu wissen, manchmal habe ich Miteigentumsverhältnisse an Immobilien, die nicht 50-50 sind, sondern der eine hat 70, der andere hat 30, weil der eine zum Beispiel mehr Eigenkapital eingebracht hat. Solche Konstellationen gibt es immer wieder und es ärgert mich sehr, wenn Makler bei diesen wenn Notare bei den Ankaufssituationen nicht richtig beraten. Denn das Problem ist, wenn die Leute verheiratet sind und haben unterschiedliche Miteigentumsverhältnisse, ich habe ja überlagernd noch die Zugewinngemeinschaft. Das heißt, das ist wie eine kommunizierende Röhre. Wenn ich mehr Miteigentum habe, habe ich in der Regel mehr Wertsteigerung und muss das dann an den anderen Ehegatten ausgleichen im Rahmen des Zugewinnausgleichs. Das heißt, im Ergebnis lande ich wieder bei 50-50 Miteigentum. Also in dieser ersten Stufe des Zugewinnausgleiches ist es eigentlich so, dass ich sagen kann 50-50. Einen Unterschied macht es dann allerdings, wenn verkauft werden soll. Oder auch wenn ich es vom anderen Ehegatten übernehmen will, weil wenn ich 70% schon habe, muss ich dem anderen nur 30% auslösen. Oder wenn ich es an einen fremden Dritten verkaufe, kriege ich 70% vom Erlös und nicht nur 50%. Ja, also in dieser zweiten Stufe macht sich das unterschiedliche Miteigentum bei Ehegatten, wirkt sich das aus. Bei nicht verheirateten Immobilienbesitzern gibt es diese Ebene des Zugewinnausgleichs nicht. Da bin ich dann eben derjenige, wenn ich mit 50 im Grundbuch stehe, kriege ich 50 raus. Wenn ich mit 70 im Grundbuch stehe, kriege ich 70 raus. Also das ist schon ein entscheidender Unterschied.
Und man muss ja, glaube ich, auch grundsätzlich aufpassen, wer ist im Grundbuch eingetragen, ne? Das ist eine schwierige Sache, gerade in der Vergangenheit. Bei den alten Rollenbildern und so weiter war das ja häufig so, dass das alles beim Mann lag und die Frau hatte so gesehen rein formal nichts im Grundbuch zu suchen oder zu tun.
Ja. Ja, also das ist für mich immer wieder erstaunlich, weil für mich als Jurist ist natürlich klar, ich bin nur Eigentümer, wenn ich im Grundbuch stehe. Und ich erlebe es immer wieder, dass Leute davon ausgehen, dass sie Eigentümer sind. Und dann frage ich manchmal schon, dann sage ich, waren Sie denn beim Notar mit? Nö, war ich nicht. Dann sage ich, ja, aber dann ist es relativ unwahrscheinlich, dass Sie Eigentümer sind. Nein, nein, ganz sicher, das ist unser Haus, ja. Also das ist, ich hatte auch mal einen Mandanten, das ist schon lange her, das war so gegen seine innere Vorstellung, es war ihm nicht zu erklären, ja. Und das, ja, das ist dann auch tragisch. Und da ist auch mein Rat, auch wenn solche Objekte angekauft werden oder wenn die Diskussion ansteht, dann nicht zu sagen, ja, mein Mann verdient sowieso mehr. Sorry, das sind jetzt die klassischen Rollenbilder, ja. Dann soll er das ruhig auch kaufen, sondern nein, das ist ja die Form einfach des gemeinsamen Wirtschaftens, dass man dann auch gemeinsam im Grundbuch ist. Aber du hast recht. Oft wissen die Leute nicht mal, ob sie Eigentümer sind oder nicht und zu welchen Anteilen auch.
Ja,
Ja.
das muss eigentlich der erste Blick sein, dass man einmal reinschaut oder reinschauen lässt und sagt, wie ist der aktuelle Status? Bin ich damals eingetragen worden?
Ja, genau. Ist eine Belastung drauf und, und.
Ja, genau, das kommt auch noch dazu, genau.
Ja.
Ja, kommen wir mal zu den Optionen. Welche Optionen haben Paare, die sich trennen mit der Immobilie? Wir haben ja dann einmal den Verkauf, einmal die Übernahme und einmal die Vermietung.
Genau.
Du würdest ja immer tendieren, dass einer der beiden das vielleicht langfristig nutzt, im Sinne der Kinder zum Beispiel gerade. Wenn das nicht gewünscht ist, dann kann man natürlich überlegen über eine Vermietung oder über einen Verkauf. Vermietung ist aus meiner Sicht das Unproblematischste, weil es da nicht viel gibt zu einigen. Wenn man einen externen Dritten vermietet, das ist eine neutrale Person. Verkauf, hatten wir schon gesagt, ist immer ein bisschen schwierig mit diesem emotionalen Charakter, weil es darum geht, ja, ist das ein fairer Deal oder ist das kein fairer Deal? Wenn man das an Dritten verkauft, ist das natürlich auch ein bisschen entspannter. Ja, aber das wären die drei Optionen, die bestehen. Oder ist
Das
aus
sind die
meiner.
drei Optionen. Und in der Entscheidungsfindung muss man oft sagen, ich bin jetzt kein Steuerberater, ich kann auch keine steuerliche Beratung machen, aber es ist ganz wichtig, den steuerlichen Aspekt mit hineinzubeziehen, wenn ich die Immobilie nicht länger als 10 Jahre schon im Eigentum habe. Wenn ich sie länger als 10 Jahre im Eigentum habe, dann kann ich sie steuerfrei verkaufen, egal ob ich sie selbst genutzt habe oder ob sie vermietet ist. Wir haben ja auch immer wieder Paare, die auch sich gemeinsam einfach Investitionsobjekte anschaffen und nicht selber drin wohnen, sondern eben vermieten. Ja, auch da ist es unproblematisch. Wenn ich die Immobilie kürzer als 10 Jahre habe, habe ich in der Regel eine Steuerlast, wenn ich übertrage, auch an den anderen Partner. oder wenn ich an fremde Dritte verkaufe, es sei denn, ich habe es selbst genutzt. Und da muss man sagen, ist oft auch den Leuten nicht klar, derjenige, der auszieht und sich dann am Ende auch noch ganz schnell ummeldet, hat ganz schnell ein steuerliches Problem, weil wenn die Immobilie dann verkauft wird, ist sie nicht mehr selbst genutzt und beim einen entsteht eine Steuer, bei demjenigen, der zum Beispiel mit den Kindern drin bleibt, entsteht keine Steuer, weil im Zeitpunkt der Veräußerung erst noch selbst genutzt ist. Dem nicht genug, es schließt sich ein Problem an, das dann wieder auch den anderen Ehegatten betrifft über den Zugewinn, weil diese Steuerlast ist eine Verbindlichkeit im Endvermögen. Das heißt, der eine holt sich halb vom anderen wieder. Also da kann man sich so in die Haare kriegen und deswegen ist es auch immer mein Credo, so früh wie möglich zum Anwalt zu gehen, so früh wie möglich sich beraten zu lassen, noch bevor ich nach außen Umstände geschaffen habe, die ich nicht wieder wegkriege. Also ausziehen, ja, ich muss mich natürlich innerhalb einer bestimmten Frist auch ummelden, aber sich einfach bewusst sein, was es bedeutet, wenn ich ausziehe.
Dass man davor schon mal mit den Fachleuten gesprochen hat.
Richtig.
Steuerberater, richtig. Anwalt.
Ja. Ja, und dann eben aber auch sich bewusst sein, hurra, ich verkaufe jetzt und Mist, ich muss davon noch Steuern zahlen. Das ist auch ein Faktor, ja. Ich habe jetzt gerade auch eine Mandantin, die müssen bei Hamburg verkaufen. Sie ist schon länger in München. Bei ihr wird eine Steuerlast von um die 36.000 Euro anfallen, ja. Bei einem Objekt, wo ich insgesamt nur 120 erziele, ist das viel Geld.
Das ja. Stimmt.
Also 120 bei meinem Miteigentumsanteil, ja. Also das sind so Sachen, ich meine, ihr Makler dürft auch keine Steuerberatung machen, es sei denn, ihr seid zusätzlich noch Steuerberater, aber dafür eine Sensibilisierung schaffen, ja, und sagen, ja, wie schaut es denn da aus?
Ja, da hast du vollkommen recht. Kann mein Mann oder meine Frau mich dazu zwingen, das Haus zu verkaufen nach einer Scheidung?
Er kann sogar ehrlich gesagt in der Trennungszeit mich schon dazu zwingen durch die sogenannte Teilungsversteigerung. Das ist also die Möglichkeit, das Miteigentum zwangsweise auseinanderzusetzen. Das ist übrigens eine der wenigen Sachen, die, auch wenn die Leute verheiratet sind, nicht vor dem Familiengericht verhandelt wird, sondern das ist das ganz normale Vollstreckungsgericht. Und da ist es eben möglich, einen Antrag auf Teilungsversteigerung zu stellen. Da mahlen die Mühlen sehr langsam, muss man sagen. In der Regel hat man da zwischen Antragstellung und dem eigentlichen Versteigerungstermin so ein Jahr Zeit. Was das Vollstreckungsgericht auch macht, ist eine Bewertung der Immobilie durch einen Sachverständigen. Da muss man sagen, in den letzten Jahren war es so, dass die Bewertungen eigentlich immer unterhalb des im Ergebnis erzielten Preises lagen. Mhm. Sagen wir mal so, ich mache es ja schon etwas länger. Also als ich angefangen habe vor 20 Jahren sowas, da hat man das sehr selten gemacht mit der Teilungsversteigerung, weil ja es oft das Heim war, in dem auch die Kinder gewohnt haben. Und es waren schon in der Regel die hocheskalierten Fälle, dass man dem anderen das Haus versucht, unterm Hintern wegzusteigern. Ich habe auch für 6 Monate sowas oft die Möglichkeit, das Verfahren auszusitzen, mit dem Argument, da leben noch gemeinsame Kinder drin. Das zieht aber nicht ewig. Mhm. Dann kam der Immobilienboom und dann war das eigentlich oft auch ein strategisches Mittel, ein bisschen die Sache zu pushen, indem man die Teilungsversteigerung gemacht hat und gesagt hat, okay, du willst es mir abkaufen, bevor es jetzt ein fremder Dritter abkauft, kauf es mir doch ab. Also da hat man oft Bewegung in die Sachen gebracht. Jetzt mit der Änderung des Zinsniveaus und den Preissenkungen wäre ich wieder sehr vorsichtig mit diesem Instrument. Denn man muss sich ja bewusst sein, der schlechtere Preis trifft immer beide Eheleute. Mhm. Ja, wenn man hälftiger Miteigentümer ist. Also wie gesagt, bis vor 1-2 Jahren hätte ich mir da keine Gedanken gemacht, hätte auch ehrlich gesagt nicht gesagt, das ist ein Nachteil im Vergleich zum freien Verkauf mit dem Makler. Das ist ja immer was du dann machst, wenn die Leute überhaupt nicht miteinander reden können. Ja. Aber jetzt mit den Zinsen und dem Marktumfeld, ich würde immer zum Makler raten, immer. Wenn ich maximal erzielen will, das ist einfach der Job vom Makler. Das kann ich nicht als Privatperson. Viele denken dann auch, ja, ich führe die Leute selber durch und man spart sich dann die Maklergebühr. Aber ich halte das für zu kurz gedacht. Ja, ich bin einfach kein Profi, auch mit Haftung, mit Hinweisen auf, was weiß ich, Feuchtigkeitsschäden, Baumängel, auch zum Teil irgendwelche Anbauten, die nicht genehmigt sind und so. Da ist ein Makler, schützt eigentlich in beide Richtungen oder bietet einfach Service in beide Richtungen an.
Ja,
und es werden einfach bessere Preise erzielt, ist so, das ist meine Erfahrung, ja.
Ja, das sehe ich auch so. Ja, vielleicht kannst du noch so irgendwie 1-2 Geschichten erzählen, die dich in deiner ganzen Zeit schon begleitet haben, wo man vielleicht ein bisschen was lernen kann als Hörer.
Ja, sagen wir mal so, wenn man ganz auf der Metaebene ganz vorne anfängt, dann ist es immer mein Rat, gemeinsames Eigentum auch über eine Trennung hinaus und sei sie noch so schmerzhaft, als gemeinsames Vermögen zu betrachten. Ja, also mir fällt da ein Fall ein, das war geradezu tragisch. Die haben die Kinder im Wechselmodell betreut.
Mhm.
Und die Ehefrau ist ausgezogen, hatte sich sofort umgemeldet und hatte damit sofort die Steuerlast ausgelöst auf ihrer Seite. Und dann haben wir wirklich versucht, Brücken zu bilden, indem wir auch gesagt haben, sie kann noch mal für ein paar Monate ins Haus zurückziehen. Er würde weichen, sie würde sich wieder ummelden. Also wir haben so einen richtigen Aufstand gemacht. Ja. Und damit war sie nicht einverstanden. Warum auch immer, muss jeder selber entscheiden. Und die hatten zwei Immobilien, das selbstgenutzte Reihenhaus und noch eine vermietete Wohnung in einer sehr schönen Lage in München, relativ klein. Und die sind beide in die Teilungsversteigerung gegangen. Ja, beide. Und das war purer Stress für alle Beteiligten, also für die Eheleute am meisten, für die Kinder auch, weil die halt gemerkt haben, da geht's wirklich um die Existenz.
Mhm.
Und die Frau war relativ vermögend, und es war von Anfang an klar, sie hat einfach vor, die Immobilie, in der er wohnt, zu ersteigern, um ihn da rauszukicken. Ja. Und was ihn dann gerettet hat, und es war verrückt, ist, dass dann seine Mutter leider verstorben ist und er auch eine Erbschaft gemacht hat. Und er hat sich dann einen Kollegen genommen, der spezialisiert ist auf Teilungsversteigerung. Und dann gab es wirklich im Versteigerungstermin ein Bietergefecht zwischen den beiden. Und womit keiner gerechnet hatte, dass da einer drin saß, der noch mehr Kohle hatte. Und dann ist das Ding mit knapp 200.000 Euro über dem Schätzwert weggegangen, aber an keinen der Ehegatten.
Boah.
Und das war so eine bittere Geschichte. Und auf der anderen Seite haben die sich beide da reingerannt, denn die hatten beide Anwälte, die eigentlich eher beruhigend und konstruktiv beraten haben. Und der meine saß dann wirklich heulend vor mir und hat gesagt, es ist ihm nicht in den Sinn gekommen, dass ich das realisieren kann. Weil ich hatte den natürlich darauf hingewiesen, ja, auch schriftlich, weil da sichert man sich als, man, als Anwalt einfach ab, ja. Und das ist für mich ein klassisches Beispiel, wo es so wichtig ist, dass man in dieser Trennungssituation einfach auch auf Fachleute vertraut, einfach zuhört, ja, wenn der Makler was einem sagt oder wenn der Anwalt was einem sagt, um nicht solch verbrannte Erde zu hinterlassen.
Die einem, ja, die beiden auch schaden, ne? Oder allen Beteiligten, ja, eventuell den, richtig, Kindern auch, oder aber auf jeden Fall auch den beiden,
ja,
Eigentümern.
Genau, richtig. Dann vielleicht noch ein Ding, viele denken dann auch, wenn sie sich über die Immobilie nicht einigen können oder nicht genug Geld haben, um es untereinander abzukaufen, dass sie es auf die Kinder übertragen. Davon rate ich auch regelmäßig ab, weil zum einen die Kinder nichts mit dem Konflikt der Eltern zu tun, mhm, haben, weil ich bei minderjährigen Kindern oft ein Problem kriege mit den Schulden. Da brauche ich das Vormundschaftsgericht, was mir diese Schulden genehmigt, wenn das auf die Kinder übergehen soll. Und weil es oft die Kinder auch blockiert oder weil es den Kindern zu früh zu großes Vermögen überträgt. Ja, also da ist immer mein Rat, eine Lösung innerhalb der Elterngeneration zu finden und sei es, dass die Immobilie halt noch eine Zeit lang gemeinsam genutzt wird und erst dann verkauft wird, mhm, ja, wenn die Kinder ein bestimmtes Alter haben, ja. Und meine Erfahrung ist, auch zu Maklern zu gehen, das ist wirklich was, wo ich auch sehr dazu rate, die viel mit Trennung und Scheidungsimmobilien zu tun haben. Weil die einfach ein Gespür haben für die Situation, in der die Eigentümer stecken, weil sie oft dann auch hilfreich sind, um ein neues Objekt zu erwerben, ja, dass man eigentlich so ein Mix macht und sagt, ja, verkauf mir das große Objekt, aber schau bitte auch zeitgleich, ob ich nicht ein kleineres Objekt finde, in das ich dann einziehen kann. Also da kann man unglaubliche Synergieeffekte schaffen und dann auch diesen Übergang von der einen Wohnung oder von der einen Immobilie in die andere Immobilie einfach, ja, menschlicher und ruhiger und sicherer zu gestalten, als wenn man draufhaut und dann am Ende das gemeinsame Eigentum einfach gefährdet oder verliert.
Ja, das stimmt. Hast du denn noch einen Tipp, wie man diese emotionale Ebene aus der Scheidung, Trennung rausbekommt?
Also es hilft immer, indem ich fremde Dritte einbeziehe und sozusagen so einen fachlichen Rat mir hole, aber auch einfach Fakten und sei es nur über den Wert der Immobilie und so früh wie möglich am besten gemeinsam wohin gehen, also gemeinsam zum Makler gehen. Der Anwalt darf immer nur einen vertreten. Da kann man aber trotzdem gemeinsam die Gespräche führen. Das ist einfach Transparenz, ja. Mhm. Oder auch in Fachberatungsstellen gehen und sich da eben für diese emotionale Seite eine Unterstützung holen. Und keine Entscheidung treffen, bevor ich nicht wirklich mit einer Fachperson auch drüber gesprochen habe.
Okay. Ja, das ist ein guter Tipp, glaube ich. Wie sieht das dann bei dir aus? Was bietest du denn deinen Mandanten für Leistung an? Du kümmerst dich ja wahrscheinlich dann komplett um die Beratung, was die machen, was sie für Optionen haben, welche Optionen, welche Konsequenzen mit sich führen. Genau das, was du ja gesagt hast wahrscheinlich. Ist das richtig?
Genau, genau. Und ich arbeite eben schon immer viel interdisziplinär, bin also in einem großen Netzwerk, habe eben auch Makler in München, mit denen ich regelmäßig zusammenarbeite, die auch mal Bewertungen kurzfristig vornehmen. Und was mir so wichtig ist und was wirklich nicht alle Anwälte tun, das muss ich leider sagen, merke ich jetzt, seit ich so viel auf Insta unterwegs bin, wie ich will nicht sagen schlecht beraten, aber kurzsichtig beraten wird. Also ich mache immer auch eine Finanzanalyse. Ja, ich sage immer, wo stehen Sie, was haben Sie für ein Einkommen, was können Sie mit dem Kapital machen, wenn Sie es bekommen, was ist der wirtschaftlich sinnvollste Weg? Natürlich muss es immer der Mandant entscheiden, aber ich finde so eine Beratung, die Leute so ein bisschen auch führt und einfach aus der Erfahrung heraus sagt, Moment mal, stecken Sie das nicht nur aufs Bankkonto, da wird es verbraucht, sondern schauen Sie, ob Sie sich nicht doch irgendwas wieder kaufen können. Wir haben ja in Deutschland erschreckend niedrige Eigentümerzahlen, was Immobilien anbelangt. Ja, im europäischen Ausland hat jeder mehr Immobilieneigentum als in Deutschland. Ja, wir haben eine ganz geringe Vermögensquote. Und ich glaube, das liegt einfach auch an fehlender Bildung oder fehlender Information darüber.
Ja, vermeintlich zu große Hürden, die eigentlich nur genau. Da liegen, dass es die Informationen nicht da sind oder dass es
richtig
dass genau.
Oder dass man nicht einen Fachmann fragt und sagt, wie kann man das machen? Haben Sie eine Idee?
Ja. Vielen, vielen Dank, Martina. Das ist, glaube ich, ein super Einstieg daran. Das heißt, wer sich scheiden lassen möchte oder scheiden lassen muss, in München und Umgebung ist bei dir bestens aufgehoben.
Genau, also ich arbeite bundesweit. Ich habe jetzt in Düsseldorf, gibt es vielleicht demnächst dann auch mal eine Filiale und so. Also ich bin bundesweit tätig. Wir Anwälte können ja überall auftreten vor Gericht, aber der Kanzleisitz ist in München.
Ja. Sehr schön. Ja, also vielen, vielen Dank für deinen Input.
Ich danke für die Einladung.
Und ja, wir verlinken deine Webseite nochmal in den Shownotes, dann kann jeder sich da nochmal ein Bild machen oder ein paar Informationen raussuchen.
Super, gerne.
Und dann verabschieden wir uns hiermit, würde ich sagen.
Ja, schöne Zeit, danke. Alles Gute. Tschüss.
Du möchtest wissen, wie viel deine Immobilie wert ist? Dann haben wir für alle Podcast-Hörenden Nordlichter eine gute Nachricht. Für Immobilien in unserem Einzugsgebiet führen wir gerne eine kostenfreie Immobilienbewertung und Beratung durch. Einfach unter 04101 854 5454 anrufen oder eine E-Mail an info@visalo-immobilien.de schreiben. Jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge von Stressfrei Immobilien verkaufen und kaufen. Wenn euch der Podcast gefallen hat, lasst uns doch gerne eine Bewertung da.